Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
Wir hatten in Bayreuth ein Kinderkonzert. Halle gemietet, Vorverkauf, jede Menge Karten verkauft. Und ich war an dem Tag zuständig für den Ordnungsdienst. Ich habe also im Grunde mit ein paar Mitarbeitern zusammen dann die Besucherströme kanalisiert, Eintrittskarten kontrollieren, Leute reinlassen. Jetzt war es so, dass viele im Vorverkauf noch keine Karten sich eingedeckt hatten, aber doch schon einige. Und dass ein paar Leute am Nachmittag noch kamen zu dem Konzert, aber nur noch wenige Plätze frei waren. Und dann standen die Leute und dann, unangenehme Aufgabe, muss ich sagen, es ist leider alles ausverkauft. Es gibt keinen Platz mehr. Ja, wir brauchen gar keinen Platz, wir setzen uns in den Gang. Habe ich gesagt, nee, das ist der Fluchtweg, da könnt ihr euch nicht hinsetzen. Ja, aber seien Sie doch barmherzig. Jetzt seien Sie doch nicht so unbarmherzig, die Kinder haben sich so drauf gefreut. Und können Sie so hartherzig sein, jetzt die Kinder wieder heimschicken? Also irgendwann hat es mir gereicht und habe ich gesagt, wisst ihr was? Wenn wir den Saal überfüllen und es bricht eine Panik aus, dann sind die Kinder, gegen die ich jetzt so unbarmherzig bin, die Ersten, die totgetrampelt werden. Ist das barmherziger? Was ist barmherzig? Was ist barmherzig? Barmherzig, ja, das ist oft im allgemeinen Sprachgebrauch einer, der sich über Regeln einfach mal wegsetzt. Und unbarmherzig ist einer, der sagt, ja, es gibt aber auch Vereinbarungen, an die wir uns halten müssen. Was ist barmherzig? Zu schummeln? Ist der Schiedsrichter beim Sport barmherzig, wenn er sagt, okay, da steht jetzt zwar 2 Meter, aber mach mal ein bisschen tiefer, legen wir unbemerkt die Latte auf 1,80, dann denkt er auch, er hat 2 Meter geschafft. Ist es barmherzig? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Dem gegenüber. Es ist spannend, was ist Barmherzigkeit und wie lebt Gott Barmherzigkeit? Oft ist es so, dass wir dann einfach sagen, dann muss man halt die Maßstäbe ein bisschen entschärfen. Dann werden halt diejenigen, die mit 60 durch die Stadt fahren, die kriegen dann keinen Strafzettel, bloß die ab 70. Aber manchmal sind wir dann die Ersten, die schreien, man muss die Gesetze verschärfen, wenn einer mit 120 durchfährt. Wie ist das jetzt? Was ist barmherzig und was nicht? Barmherzigkeit steht in Spannung. Ich möchte einen Abschnitt vorlesen aus dem Jesaja 42. Ich lese den vorhergehenden Vers noch mit. Er spricht, ich, der Herr, bin dir treu. Ich habe dich gerufen, ich nehme dich bei der Hand und beschütze dich. Durch dich zeige ich meine Verbundenheit mit den Menschen. Ich mache dich zum Licht für die Völker. Du wirst Blinden die Augen öffnen und Gefangene aus dem Kerker holen. Die im Dunkeln sitzen, befreist du aus der Haft. Ich bin der Herr, das ist mein Name. Meine Ehre lasse ich mir von niemanden nehmen. Das Lob, das mir zusteht, überlasse ich nicht den Götzenbildern. Was ich früher vorhergesagt habe, ist eingetroffen. Jetzt kündige ich Neues an. Noch ehe es zum Vorschein kommt, lasse ich es euch wissen. Singt dem Herrn ein neues Lied. Stimmt sein Lob an in den fernsten Winkeln der Erde. Lobt ihn, die er auf dem Meer fahrt und es bevölkert. Lobt ihn, ihr Inseln und deren Bewohner. Freuen soll man sich in der Wüste und ihren Städten, in den Dörfern von Kedar. Die Bewohner von Sela sollen jubeln. Von den Gipfeln der Berge soll ihr Jauchzen zu hören sein. Sie alle geben dem Herrn die Ehre. Sie verbreiten sein Lob bis zu den fernsten Inseln. Gottes Barmherzigkeit und seine Gerechtigkeit. Was ist das? Der Begriff Gerechtigkeit, den muss man heute ein bisschen erklären. Gerechtigkeit ist ein Wort, das oft gebraucht wird. Und meistens wird es so ein bisschen darauf verkürzt, sage ich mal, ja, ich nenne es gern so, dass jeder gleich viel vom Pudding kriegt. Also alle Kuchenstücke gleich groß sind und keiner eine Kirsche zu wenig hat. Das verstehen wir als Gerechtigkeit. Das ist in dem Begriff auch enthalten, aber nicht nur. Dieser Begriff Gerechtigkeit steht in der Bibel, ja, weil wir heute alles Gerechtigkeit nennen, haben die in der Wirtschaft ein neues Wort erfunden. Sie sprechen von Compliance. Jedes Unternehmen, das was auf sich hält, hat Compliance-Regeln. Das heißt, das Verhalten, diese Regeln bestimmen, dass das Verhalten der Mitarbeiter zu der Idee, zu dem Grundgedanken der Firma passt. Also, dass da ein Gleichgewicht ist zwischen dem Anspruch, den man hat als Firma, und dem Verhalten der Mitarbeiter. Dass eine Gewerkschaft ihre Mitarbeiter nicht ausbeutet. Also, dass das, was der Grundgedanke der Firma ist, zu dem passt, wie die Leute sich verhalten. Dass die Klimaschützer nicht bei Gericht fehlen, weil sie gerade mit dem Flugzeug nach Bali geflogen sind oder so. Ja, also solche Dinge, das ist das, was die Bibel eigentlich mit Compliance, mit Gerechtigkeit versteht. Und Gott sagt, ich möchte, weil ihr mein Volk seid, euch habe ich erwählt unter allen Völkern, deswegen sollt ihr heilig sein. Das heißt, ihr sollt euch so verhalten, dass es zu diesem Bund passt, den ich mit euch geschlossen habe. So, jetzt haben wir das Problem, schon im Alten Testament, dass Israel oft daran gescheitert ist. Und wenn man jetzt so ein bisschen die Kirchengeschichte sieht, so im Neuen Testament, müssen wir zugeben, dass auch wir als Gemeinde Jesu auch öfter daran gescheitert sind. Hat Gott wirklich gesagt, wir sollen da irgendwo nach Jerusalem ziehen und ein Blutbad in Jerusalem anrichten mit den Kreuzzügen? Das ist so eine Sache. Die passt jetzt aber zu der Gerechtigkeit, die Gott schenkt und die Gott fordert. Wie passt dazu seine Barmherzigkeit? Soll Gott jetzt einfach sagen, ja gut, ich habe zwar gesagt, sie sollen meinem Wesen entsprechen in der Gemeinde, aber das schaffen sie nicht, also drücke ich ein Auge zu? Ist das Barmherzigkeit? Gott hat einen anderen Weg beschritten. Wenn eine Firma das so feststellt, sie haben Mitarbeiter, der also sich völlig gegen die Firmenregeln, gegen die Compliance verstößt, dann kann man eins machen, man kann ihn feuern. Sagen, nee, der passt nicht zu uns. Könnte Gott auch machen, dass Gott uns mit einem Tritt vor die Tür setzt und sagt, du hast da nichts drin verloren. Gott beschreitet aber einen anderen Weg. Er sagt, ich möchte euch helfen, dass ihr es schafft. Und das ist jetzt das, was hier beschrieben wird in diesem Bibelabschnitt heute. Der Gottesknecht, der auch hier Jesaja 42 beschrieben wird, von dem heißt es, du wirst Blinden die Augen öffnen. Gefangene aus dem Kerker holen, die im Dunkeln sitzen, befreist du aus der Haft. Also Gott sagt nicht, ja komm, lass was, sondern er sagt, ich möchte die, die in der Sünde gefangen sind und nicht rauskommen, die ohnmächtig dem gegenüberstehen, dass sie eben doch nicht so sind, wie sie sein sollten, denen möchte ich helfen, dass sie da rauskommen. Ich möchte ihnen die Augen öffnen, dass sie die Wahrheit sehen und nicht ihre eigene Meinung für den Willen Gottes halten. Ich möchte sie herausführen aus der Gefangenschaft ihrer Sünde und dem Zwang, immer das Gleiche tun zu müssen, was nichts taugt. Gott beendet die Ungerechtigkeit, indem er verändert. Gott verspricht, dass er in Jesus uns erneuert. Und wenn wir jetzt vom Neuen Testament her schauen, dann sehen wir, dass Jesus ja nicht sagt, okay, Schwamm drüber. Sondern es gibt ja so eine allzu oberflächliche Kenntnis der Bibel, die also so Altes und Neues Testament so gegenüberstellt, dass es sagt, Altes Testament, da hat Gott noch hingeschaut, im Neuen Testament ist die Zeit der Vergebung, da kneift Gott alle Augen zu und sagt, kommt nur rein in mein Reich. Das kann man eigentlich nur, wenn man nicht genau hinschaut, so verstehen. Sondern Paulus macht das ja sehr deutlich im Römerbrief zu verstehen, dass Gott sagt, ich habe gehandelt Und wenn du durch die Taufe mit mir verbunden bist, dann hast du die Auferstehungskraft Jesu zur Verfügung, um Sünde zu überwinden. Vielleicht nicht jeder beim ersten Mal, aber du hast die Kraft, das zu überwinden. Jesus sagt, Gerechtigkeit möchte ich wiederherstellen. Und das ist, was Gott hier ankündigt. Du wirst Blinden die Augen öffnen. Du wirst Gefangene herausholen aus dem Dunkeln und aus dem Kerker. Das nächste, was Gott sagt, ist, Rettung, die steht in der Gefahr, gefälscht zu werden. Gott sagt, ich bin Jahwe, ich bin der Herr, das ist mein Name und meine Ehre bin ich nicht bereit, mir nehmen zu lassen. Das heißt, Gott sagt, ich habe das Copyright da drauf. Wenn irgendwelche anderen auftauchen und sagen, oh, ich kann das auch, sagt er, stimmt nicht. Und da sagt Gott, da bin ich unerbittlich. Ich lasse nicht zu, dass andere das, was sie als Rettung bezeichnen, als meine Rettung ausgeben. Da wache ich drüber, dass das Echte echt bleibt. Das ist ja heute auch im Alltag ein verbreitetes Problem. Ich habe mal einen USB-Stick gekauft, dachte, oh, ist günstig. Wir haben probiert, hat nicht funktioniert. Dann habe ich gedacht, hey, das kann doch nicht sein, steht doch Marke drauf. Ne? Markengerät, steht die Firma drauf, habe da angerufen. Dann haben die gesagt, haben Sie den im Internet gekauft? Da beschreiben Sie den mal. Dann haben sie gesagt, wenn Sie das im Internet kaufen, können Sie fast immer davon ausgehen, ist gefälscht. Kaufen Sie im Fachhandel, dann haben Sie einen echten. Die Tage habe ich jetzt gelesen, dass, weil Leute jetzt sagen, weil es Engpässe gibt mit Medikamenten und manche in den Apotheken nicht genug herkriegen und wichtige Sachen jetzt brauchen, dass viele dann ausweichen und sagen, bestelle ich im Internet. So, und jetzt habe ich die Statistik gesehen, 50% der Medikamente, die man einfach so im Internet kauft, sind gefälscht. Man verlässt sich drauf und sagt, oh ja, das wird helfen, das senkt meinen Blutdruck und wundert sich, dass es nicht tut. Und da kann man sich vorstellen, dass Gott sagt, hey, da wo Rettung draufsteht, muss auch Rettung drin sein. Und sagt Gott, und meinen Namen lasse ich nicht für irgendwelche Plagiate herholen. Deswegen sagt Gott, passt genau auf, was euch hier als Rettung verkauft wird. Und jetzt gibt Gott ein Echtheitszeichen. Und wie sieht es aus? Er sagt, schau mal hin, was ich früher vorhergesagt habe, ist eingetroffen. Ich kündige Neues an, noch ehe es zum Vorschein kommt, lasse ich es euch wissen. Das ist das, was der ewige Nachahmer, der Teufel, bis heute nicht hinkriegt, wirkliche Vorhersagen zu geben. Es ist jedes Jahr die gleiche Übung. Zum Jahreswechsel. Kann man die Uhr danach stellen, dass irgendwelche Magazine und sonst was aufzählen, was haben die Wahrsager zum letzten Neujahr für Vorhersagen gegeben und wie viele davon sind eingetroffen. Und jedes Mal sagt man, die statistische Wahrscheinlichkeit beim Würfeln ist etwa genauso hoch. Und jetzt macht Gott das, dass er sagt, ich kündige Dinge genau vorher an. Ich kündige vorher an, dass mein Retter, der Messias, dass der in Bethlehem geboren wird. Ich kündige sehr viel vorher an. Und als dann Johannes der Täufer zwischendrin mal Zweifel kriegt und seine Jünger zu Jesus schickt und sagt, bist du es wirklich oder habe ich mich getäuscht? Und dann sagt Jesus, erzähl ihm doch einfach, was ihr seht. Und erinnert ihn an die Verheißungen, die da in Jesaja stehen. Gott sagt, ihr könnt es testen. Es stimmt überein, was ich Jahrhunderte vorher vorhersagen ließ und was dann eingetroffen ist. Gott hat das Copyright. Er hat ein Echtheitszeichen, in dem er sagt, ich kündige vorher an, was ich tue. Und wenn wir uns vorstellen, Jesaja 42 ist eine Ankündigung auf das, was dann Jesus erfüllt hat, Jahrhunderte später. Und so sagt Gott, ihr könnt es testen. Guckt mal, ob ihr irgendwo anders sowas findet, dass einer so genau vorher ankündigt, was er tut. Deswegen ist vieles, was Jesus im Neuen Testament tut, im Alten Testament vorgezeichnet. Jesaja 53, wir hielten ihn für den, der geschlagen von Gott gemartert wurde, aber er ist der, der um unserer Sünde willen zerschlagen wurde. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Da wird genau beschrieben, was Jesus getan hat. Und er sagt, Gott, das ist das Echtheitszeichen. Ich kündige vorher an, was ich tue und mache es dann. Also lasst euch nicht irreführen, lasst euch nicht von der Fälschung erwischen, sondern schaut auf das Original. Gott sagt, meine Ehre lasse ich mir nicht nehmen. Gott erneuert seinen Bund. Gottes Barmherzigkeit besteht nicht darin, dass er alle Augen zudrückt, sondern dass er den Bund, den er geschlossen hat mit seinem Volk, mit uns, dass er diesen Bund erneuert. Dass er sagt, ich setze euch wieder ein, aber mein Ziel, euch zu verändern, das habe ich nicht aus den Augen verloren. Gott erneuert seinen Bund um seinetwillen, weil er treu ist. Weil er es sich nicht nachsagen lassen will, dass er es nicht gepackt hat. Es gibt ja wir haben diese Stelle am Donnerstag gelesen, ist spannend, als Mose betet. Da hat Israel, die Kundschafter sind zurückgekommen und haben das verheißene Land angeschaut und sagen, oh nee, das packen wir nicht. Ja? Und Gott sagt, jetzt reicht's aber wirklich. Und dann sagt er zu Mose, weißt du was, ich werde dieses ganze Volk hier platt machen und mit dir fange ich neu an. Oh, das klingt doch verlockend, oder? Weil wie oft haben sie den Mose gepiesackt und haben ihn geärgert und jetzt macht Gott ihm den Vorschlag, mit dir fange ich neu an und das Volk räume ich weg. Und wie betet Mose? Faszinierend. Wie soll Mose jetzt einen zornigen Gott umstimmen, der sagt, jetzt reicht's, ich habe genug. Er sagt, Gott, ja, du hast recht. Aber stell dir mal vor, was dann die anderen Völker denken. Die Ägypter, die Kanaaniter und wer noch davon hört, alle werden sie sagen, ha, ihr Gott war zu schwach, er hat's nicht hingekriegt. Willst du das auf dir sitzen lassen? Nur sagt Gott, hast recht. Finde ich faszinierend. Mose packt Gott bei seiner Ehre. Und Gott sagt, ich lasse das nicht zu, dass mir hinterher die Leute vorwerfen, ich habe es nicht gepackt. Um meinetwillen gebe ich euch noch eine Chance. Aber Gott tut es auch um unseretwillen, weil er uns liebt. Weil er sagt, irgendwie, diese Menschen mögen zwar manchen Mist machen, aber irgendwie sind sie mir doch ans Herz gewachsen. Irgendwie will ich sie doch nicht ganz aufgeben. Irgendwie will ich ihnen eine Chance geben. Gott erneuert seinen Bund um unseretwillen. Und Gott erneuert seinen Bund um der Menschen willen. Denn er hat ja schließlich uns einen Auftrag gegeben. Und was ist, wenn schon im Alten Testament, da sagt Gott ja zu Abraham, durch dich sollen alle Völker gesegnet werden. Durch deine Nachkommen. Und wenn die Nachkommen von Abraham jetzt versagen und die anderen, Pech gehabt, oder? Oder im Neuen Testament, wenn Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt, wenn das Salz kraftlos wird, was soll ich dann damit anfangen? Und Jesus sagt, die Menschen, zu denen ich euch gesandt habe, die müssen doch gerettet werden. Wenn ich euch jetzt wegräume und euch beseitige, in die Tonne trete, was ist dann für die anderen gewonnen? Also auch die Erneuerung und die geistliche Erneuerung der Welt, der Menschen, die Jesus kennenlernen sollen, beginnt damit, dass wir als Gemeinde erneuert werden, dass Gott den Bund mit uns erneuert und sagt, ich möchte euch doch gebrauchen in dieser Welt. Was habe ich denn gewonnen, wenn ich euch irgendwo in der Sackgasse stehen lasse? Er tut es um seinetwillen, er tut es um seiner Ehre willen. Er tut es um unseretwillen, weil er an uns hängt. Aber er tut es auch um des Auftrags willen. Er tut es für die Menschen, zu denen er uns gesandt hat. Also ich tue es doch auch, weil ich mit euch was vorhabe. Gott erneuert seinen Bund. Das ist seine Barmherzigkeit. Er verabschiedet sich nicht von seiner Gerechtigkeit, sondern er erneuert, indem er sagt, lass es uns nochmal versuchen. Ich bin bereit, euch zu verändern. Ich bin bereit, euch zu vergeben, euch neu zu beauftragen, euch zu reinigen für das, was ihr tun sollt, was ich mit euch vorhabe. Gottes Barmherzigkeit ist nicht Augen zudrücken, sondern dass er seinen Bund, seine Gerechtigkeit wiederherstellt und sagt, lass uns wieder dort anfangen, wo es mal war. Da, wo es damals anfing, als du gesagt hast, ja, ich möchte Jesus nachfolgen. Da, als du gesagt hast, Herr, mein ganzes Leben soll dir gehören. Da lass uns wieder hin, wieder anfangen mit dem, zu sagen, Herr, ich stehe dir zur Verfügung, tu du mit mir, was du willst. Amen.